Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Ja'Marr Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they gon' beat the Bengals! Hooday, 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 they gon' beat the Bengals! Oh.
Eine wunderschöne gute Tageszeit. Willkommen zu Hause, willkommen im German Jungle. Ich bin's, euer Steven, und die Saison ist rum. Alles ist im Sack, die Saison für uns beendet. Und darüber reden wir heute, und zwar zusammen mit Andrea. Moin, Andrea.
Hallo, ich wusste nicht, dass ich ein neues Zuhause habe.
Ja, hast du jetzt fertig, du bist... Okay, offiziell cool. Dschungelbewohner.
Okay, darf ich wenigstens Mowgli sein?
Na gut, und dann kommen wir noch zu Tarzan, Thomas.
Wenn bin ich Shere Khan.
Ja, jetzt wo du es sagst, das ist unfassbar passend, ja. Okay, dann ist Andrea heute K. Jetzt, das mit den Augen musst du üben.
Okay, gib mal mir.
Servus in die Runde.
So. Ja. Aber ich bin heute tatsächlich ein bisschen in Baloo-Stimmung. Deswegen, ich entschuldige mich vorab für jeden Mist, den ich heute sage. wir sind ja eigentlich nicht über uns zu reden, sondern über das letzte Spiel der Season. Ich habe schon gesagt, für uns ist die Saison beendet, Playoffs ohne uns. Aber wir haben nochmal einen Division-Sieg holen können, und zwar 31-14 gegen die Browns B-Mannschaft, Thomas, kann ich das so sagen?
Ja, B bis C. Ja, also es war jetzt nicht so schlimm. Es haben auch einige Starter gespielt, so ist es nicht. Aber natürlich, Miles Garrett hat nicht gespielt, Flacco hat nicht gespielt, Cooper hat nicht gespielt, was ja auch von vornherein vornherein war. Einige Starter waren nur umgezogen. Und geschont, und es kommt auf B-Mannschaft, kann man sich gut einigen.
Ja, aber es ging ja auch schon ein bisschen merkwürdig los, irgendwie mit gleich direkten zwei Turnovern. Andrea, wie war das Spiel für dich?
Ich habe es erst vor circa 2 Stunden mir mal angeschaut, weil ich Sonntag auf Arbeit war, und es hatte so nicht mal Vorbereitungsspiel-Vibes, es war einfach so ein Spiel, das du dir anschaust und denkst, cool, Football, und nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei Cleveland war so, oh, wir haben eigentlich gar keinen Bock drauf, so diese Stimmung. Zumindest bei den, bei den Startern oder bei den, bei der B11. Aber ja, wir hatten Bock, und dann lief ja auch einiges, und zwar wortwörtlich Mixen. Und wie man es so kennt, spät in der Saison hat er nochmal ein richtig starkes Spiel, verdient nochmal richtig ordentlich Asche, kommt auch über die 1000 Yards Rushing, glaube ich, die Saison. Ja, 1000 Yards Rushing und 1400 Gesamt waren es, meine ich. Es ist weird, ja. Es ist sehr, sehr weird. Und vielleicht das Ende einer Ära, oder? Was meint ihr?
Das Ende einer Ära.
Welche Ära denn? Ja, wenn du überlegst. Ja, also so dieses extrem gefährliche Wide Receiver Trio, Chase, Higgins, Boyd. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr so sehen. Ich meine, wer Boyd nach dem Spiel gesehen hat und auch so seine Teamkollegen um ihn herum, der hat schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass er vielleicht nicht zurück ist. Oder wie seht ihr das?
Ja, also es wird natürlich eine lange Offseason, was das angeht. Da gibt es wahrscheinlich auch schon Vorgespräche, und vielleicht wissen die auch schon was. Aber man muss auch sagen, das letzte Spiel der Saison oder nach dem letzten Spiel kommt auch die Starters, die langfristig Vertrag haben, und räumen ihre Spinde leer, weil sie ja auch eine lange Zeit, mindestens bis April, nicht mehr in der Facility offiziell sind, außer natürlich die jetzt wirklich in Cincinnati wohnen und auch ihren Trainingsraum auch nutzen. Aber es gibt eben halt keine offiziellen Team-Activities. Und man hat ja auch gehört, also man will das Trio oder manche Spieler wollen das Trio ja auch gern zusammenhalten.
Ja, es sah halt nicht danach aus, oder Andrea? Komm, bestätig mich mal bitte, ich brauche das.
Natürlich.
Nein.
Ja, also man hat ja
deine eigene Meinung sagen.
Man hat dann ja einfach so von verschiedenen Reportern gehört, dass die Receiver untereinander Trikots ausgetauscht haben mit Nachrichten darauf. Irgendwie T. Higgins wohl den Lockerroom verlassen hat mit einem unterschriebenen Boys Jersey und die drei waren sich ja schon sehr eng und ich glaube, ja, es steht einfach eine unsichere Zeit bevor. Es würde mich sehr überraschen, wenn alle drei wirklich nochmal bei den Bengals unterschreiben. Sag niemals nie, aber du hast schon recht, wenn du sagst, das Ende der Migos.
Ja, ich meine, aber dafür muss man sagen, Bro war es ja in letzter Zeit sehr ruhig wegen seiner Verletzung. Aber jetzt in seiner Abschluss-PK hat er nochmal ordentlich einen rausgehauen und so. Mit, ja, hat gesagt, ja, ich gehe von aus, dass Higgins nächstes Jahr wieder da ist.
Naja, um das Thema gleich aufzugreifen, wir haben ja die Wahl. Ja. Wir können ihn ja taggen. So, also genau. Wir können, selbst wenn wir uns vertraglich nicht einigen sollten, wir können ja die Joker-Karte ziehen und sagen, hier ist dein Franchise-Tag. Ne, wir haben es bei Adrian Green vor 4 Jahren gemacht. Wir haben es bei Bates vor 2 Jahren gemacht. Also die Möglichkeit, also wir sitzen am Zug, wir haben alle Möglichkeiten und ich sage auch, egal ob nicht, wir müssen ihn taggen. Entweder für Pick Value oder weil wir weiter mit ihm planen wollen. So. Mhm. So, und selbst wenn wir taggen, wir haben ja bis zum Sommer, bis Start des Camps, haben wir ja dann Zeit, einen Vertrag auszuhandeln. So, und danach können wir ihn immer noch traden oder den Tag aufheben, wenn wir sagen, wir wollen diese 17, 18 Millionen für T. Higgins als momentan verletzten Nummer 2 Receiver nicht zahlen. So, vom Cap her können wir uns das leisten. Wir haben fast 70 Millionen nächstes Jahr. Aber trotzdem, T. Higgins hat mich jetzt nicht, also auf eine ganze Saison wäre ich nicht bereit, irgendwie so 17, 18, 19 Millionen für T. Higgins auszugeben pro Jahr.
Oha. Okay. Nee, da bin ich nicht bei dir. Ja, das war eine solche Saison.
Naja,
dieses
aber
Jahr gebe ich dir recht.
Man muss es auch so sehen, er hat ja in den 4 Jahren hat er gerade mal 65% der Bengals Snaps gesehen.
Ja, gebe ich dir recht. Das wird auch mit in seinen Marktwert einfließen.
Das ist es.
Ich denke, das ist er sich auch bewusst. Aber trotzdem, ich glaube, dass Higgins Ceiling und auch Basis, einfach das gesamte Skill-Level, ist so verlockend, dass du dieses Risiko dann doch eingehst.
Ja, nicht, dass das nicht wert ist. Also vom Spielerischen her ist es wert, das will ich auch nicht verneinen. Bloß Verletzungsanfälligkeit ist sehr hoch. Er hat ja jetzt auch wieder nicht gespielt wegen einer muskulären Verletzung. Und wir wissen auch, in jeder anderen Offense wird Higgins die Nummer 1.
Ja, da gibt es, ich denke, ja, es gibt die Offenses, wo er keine Nummer 1 wäre, die kannst du in einer Hand abzählen, glaube ich.
Ja. Das wären Philly, das wäre Bucks, das wäre Seattle und
Vikings.
Ja, Vikings.
Ja. Jetzt sind wir ein bisschen vom Spiel weggekommen, ne? Ich hab's ja, glaube ich, Sonntag auch schon irgendwie gesagt. Ich hatte ja so in der letzten Folge so einen innigen Wunsch, dass es vielleicht zum Showdown McCarron gegen Driscoll kommt. Und das kam ja dann so. Die Folge war kaum fertig. Da haben sie schon verkündet, dass Driscoll Starter wird, die Schweine. Hätten sie auch im dicken Frühjahr machen können. Scheiß Browns.
Ja, wenn du so siehst, das dritte und vierte Quarter hat er, also das Duell gegen McCarron hat Driscoll gewonnen.
Ja, muss man tatsächlich so sagen. Ich meine, McCarron, wie oft hat er geworfen? 4-mal oder was?
Ja, 3-4-mal.
Ja, also.
Also sagen wir mal so, er hat aufs Jahr gesehen, hat er 5 Würfe, davon war das eine im Einspiel, wo gegen Minnesota, wo Dings den Krampf hatte, Browning, kurz vor der Halbzeit.
Ja,
das
stimmt.
Das war die Incompletion und er hat dann viermal von, oder hat dann im letzten Spiel 4 von 4. Und natürlich sind wir viel mehr gelaufen und ja.
Genau. So, und wir lernen jetzt mal alle aus dem Fehler von Browning und trinken jetzt mal alle schön einen Schluck, damit wir auch hydriert bleiben und keine Krämpfe kriegen.
Aber es bringt nichts, wenn ihr dann Alkohol trinkt, nur einfach als Info. Hm?
Also es kommt drauf an, wie viel drin ist, aber grundsätzlich hebe ich das schon recht, ja. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt einer...
Nach der Saison darf man auch mal einen kurzen nehmen, oder?
Ja, das ist schon richtig. Ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt irgendeiner hier mit dem Strohrum Podcast hören vor der Scheune hockt.
Sag
ich mal so. Ja, du hast schon recht, man darf es eigentlich nie sagen. Ne? Aber falls dem so ist, Sonderkurs geht raus, melde dich mal. ja, habt ihr eigentlich vom Spiel sonst irgendwie was mitgenommen, was jetzt, also ich meine, letztendlich wirklich interessant waren ja eigentlich nur, wie sich die Rookies da schlagen. Oder beziehungsweise auch Spieler, die so ein bisschen in Frage stehen.
Also ich um auch da noch einen Veteranen mal mit reinzubringen, also ich möchte gerne in der nächsten Saison gerne mal das den Gameplan oder den Seasonplan für ein Duo Mixon Brown mit fast geteilten Snaps sehen, was wir da im Running Game entwickeln können, weil man hat das ja auch als Plan B-Variante, wo Burrow raus war, genommen, dass Brown und Mixon relativ gute Snap-Zahlen bekommen haben und das möchte ich mal von Anfang an einer Saison sehen gerne. Mixon hat noch was im Tank, deswegen, das hat man auch gesehen. Wir haben ihn eh unter Vertrag. Und er ist ja trotzdem immer noch einer der besseren Backs der Liga, das darf man auch nicht vergessen. Und mit Brown zusammen möchte ich ihn gerne mal nächstes Jahr oder in der nächsten Saison gerne, sag ich mal, 50, na, sagen wir mal 60, 40 der Snaps sehen.
So, aber willst du Mixon 8,5 Millionen zahlen, für das dass er 60% der Snaps sieht?
Das ist es ja, genau. Da bin ich jetzt bei Andrea. Also ich hätte jetzt nämlich mich auch aus dem Fenster gelehnt und gesagt, Mixon wird ein Cap Casualty.
Ich glaube, Mixon bleibt und wenn höchstens kriegt er nochmal einen Paycut, aber er wird nicht gecuttet.
können ja wetten, kreative Wettvorschläge.
Nein, könnt ihr gerne liegt aber daran, weil im Gegensatz zu anderen Spielern, das hast du ja auch in der Abschlusssprache, ich hoffe, habt ihr sie gesehen, dem, was bei Social Media noch rumging, aus der Kabine, man muss wirklich sagen, er ist einer der Leader im Team und auch ein Vocal Leader. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass Zach Taylor ihn komplett cuttet, dass er ihn komplett, also dass er die Bengals komplett verlassen wird. Wenn Cut neuer Vertrag oder Cut mit Paycut oder Paycut, aber ich glaube nicht, dass sie Mixon ziehen lassen werden. Nicht, ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr nochmal so der Last Ride wird mit diesem Team unter Zach Taylor. So ein Last Dance-Zeichen, dass man wirklich versucht, nochmal auch wirklich die 70 Millionen komplett ausgibt in Veterans mit Jahreslösungen, T. Higgins taggt. Und da nochmal wirklich einen vollen Angriff auf den Super Bowl macht.
Ja. Ich bin mir nicht so sicher beim Mixon. Ja, ich gebe dir schon recht wegen der Leadership. Ja, absolut. Aber.
Und dann nochmal anzuschießen, das ist bei Zach Taylor ein viel wichtiger Standpunkt auf Produktivität. Das haben wir gesehen. Er will Charaktere im Team haben. Mixon hat sich zu diesem Charakter entwickelt. Und ich glaube, also noch bin ich nicht der Meinung, dass sie ihn cutten werden, um Geld einzusparen.
Ja, aber nochmal einen Paycut wird er nicht hinnehmen, hat er erst gemacht. Und ich glaube, wenn es jetzt vielleicht in Verhandlungen dazu kommt, dass die Entscheidung, dass sich die Frage stellt, wir könnten Higgins Verlängerung hinbekommen, aber dafür müssen wir Mixon cutten, dann ist Mixon weg, aber ganz schnell.
Die Sache bei Mixon ist, dass man es relativ schnell weiß, weil er am dritten Tag des neuen NFL-Jahres irgendwelche ziemlich hohen Boni
bekommt. Roster-Bonus.
Mhm.
Ah, okay.
Und daher müssen sie sich quasi bis dahin entschieden haben. Weil du vorhin Spieler und Rookies vor allem erwähnt hast, der hat echt stark gefinisht und ist dann auch auf dem einen oder anderen All-Rookie-Team gelandet und ihr habt es von Anfang an gesagt, deswegen Applaus an euch zwei. Jordan Battle hat eine echt starke und schnelle Entwicklung hinter sich. Und hat auch wieder super gespielt jetzt am vergangenen Sonntag. Ja.
Thomas, Bade im Weihrauch von Andrea und ja, was sagst du zu Battle?
Also, um es kurz mal allgemein zu lassen, ich bin der Meinung mittlerweile, wir haben drei Box-Safeties, beziehungsweise zwei Box-Safeties nächstes Jahr als Starter und kein Deep-Safety. Deswegen glaube ich, dass wir uns da noch bestimmt ein bisschen verändern werden. Aber Battle natürlich, was hat ihm ausgemacht oder was war seine Projection für die NFL? Schnell einsetzbar, sicherer Tackler, hohe Baseline, dafür geringes Upside, das hat er auch dieses Jahr gezeigt. Pass Coverage war nicht so seine Stärke, aber Tacklen, Blitzen, das hat er gegeben, das ist dafür, wo wir ihn gebraucht haben. Und
Run Support war sehr genau stark.
Er ist, meiner Meinung nach ist er auch besser als Von Bell im Vergleich, ne? Ist natürlich auch noch jünger, aber er hat gesagt, dass wir mit diesem Pick hat es ganz schnell gezeigt, dass wir Von Bell schnell vergessen können.
Ja, und du hast schon so ein bisschen ja, darauf hingedeutet, Hill ist natürlich so die Sache, er hat ein paar Mal schlecht ausgesehen jetzt diese Saison, ein paar böse Snaps und da war er immer Free Safety, deswegen ja, er hat sich auch mehr zu einem Box Safety entwickelt und jetzt haben wir so, ja, so ein Luxusproblem, weil wir haben zwar gute Safeties, aber die kannst du theoretisch nicht auf dem Platz lassen, weil einer von beiden ist dann immer eine Schwäche, wenn er alleine hinten ist. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir das lösen. Vor allem, viele würden ja so eine automatische Antwort geben, ach, da ziehst du einen von deinen Box-Safeties einfach auf Nickel Corner und lässt ihn da spielen. Aber ich finde, da hat Hilton jetzt mal wieder ein Argument gemacht in den letzten Spielen, dass er der beste Nickel der Liga ist.
Ja, also Hilton hat ja zum Glück noch nächstes Jahr Vertrag. Und die Frage ist einfach nur, was ist mit Dax Hill? Also den müssen wir natürlich dann auch noch irgendwie weiter ausbilden auf Free Safety. Ich glaube schon, dass er spielen kann. Bloß seine Stärken sind natürlich auf Linebacker-Level, entweder als Nickel oder als Box Safety.
Ja, nee, also Hill... Ich sehe bei ihm halt fast, also über 90% ein gutes Spiel und dann hat er einfach ein paar Böcke, wo dann ein Ticken zu spät schaltet, ein bisschen out of place ist, ein bisschen zu spät ankommt. Ist für mich einfach nur, ja, Erfahrungssachen. Du musst Zeug schneller erkennen, vielleicht musst du mehr büffeln. Ich weiß es nicht, woran es da genau liegt. Aber ich sehe was, also die Fehler, die ich sehe, kann man, glaube ich, fixen.
Ich glaube auch, um das mal als Pro-Hill-Argument zu nehmen, dass die Secondary eines Lou Amarumos nicht einfach ist als Defense-Back vor allen Dingen.
Gerade als Safety, ja.
Ja, und ich glaube, dass er da vielleicht auch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Akklimatisierungszeit benötigt. Wir haben es ja auch gesehen, Jesse Bates hat auch lange gebraucht, und man hat gesehen, dass es nicht sein perfektes Spiel ist, wenn man das mal vergleicht mit dieser Atlanta-Defense-Vergleich von diesem Jahr. Da war in 90% der Snaps war eben halt dieser Single-High-Safety, er hatte diesen Bewegungsspielraum und hat natürlich da auch produktiv geliefert. Und das Hill ist immer noch, er ist sein nächstes Starting-Jahr und ich würde ihn auf jeden Fall nicht abschreiben.
Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, das ist alles noch Zeug, das lässt sich beheben und er hat wahnsinnige Voraussetzungen. Ich finde sogar, dass Battle so brilliert, nochmal beeindruckender. Also, man sieht halt, er spielt ja quasi seit der Highschool schon wie ein Profi. Also das ist, da kommt das wieder jetzt extrem zum Vorschein. Ähnlich wie bei Hill siehst du aber auch zum Beispiel bei DJ Turner. Auch fast immer solide und dann hat er ein, zwei Snaps pro Spiel, wo er sich irgendwie verschätzt, wo er irgendwie daneben greift und dann verursachst du halt zwei Big Plays und das ist eben tödlich.
Weil ja, bei Turner, um das da aufzugreifen, würde ich sogar noch fast sagen, dem ist die NFL noch ein Tick zu schnell.
Ja.
Die ganzen Abläufe sind ihm, das siehst du, finde ich, bei ihm extrem noch. Bei ihm sind die ganzen Abläufe ein Tick zu schnell und
Ich finde es bei Turner immer so lustig, weil sobald der Ball gesnappt ist, siehst du bei ihm nur so einen Kopfschütteln, so ein Nein. Weil er gar nicht weiß, wo er überall hingucken soll. Und dann erstmal irgendwie diese ganzen Spaghetti versucht, im Kopf auseinander zu klabustern. Aber ja, das ist auch. Nächstes Jahr wird das Spiel so viel langsamer für ihn sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich willst du trotzdem noch einen Veteran haben, aber die Diskussion, die machen wir jetzt ein andermal. Gibt es jetzt noch irgendwen, wie wir den Ball räuchern müssten? Ich fand jetzt im letzten, nochmal aufs Spiel bezogen, um jetzt nochmal irgendwen anders als Rookies hervorzuheben. Jermaine Pratt hat ein super geiles Spiel gemacht. Osai war mal wieder sichtbar. Das hat mich persönlich sehr gefreut.
Ja, man muss auch sagen, ich fand auch, dass hier, obwohl er jetzt nicht so auffällig war, fand ich, dass hier Sample ein gutes Spiel gemacht hat. Also hier der Defense End Sample.
Cam Sample.
Ja, genau. Hat ein gutes Spiel gemacht. Und war präsent, hat die Edge gesettet, war gut in der Rotation mit eingebunden, besonders als die Starter noch drauf waren. Und ja.
Ja. Um mal von der Defense wegzukommen, mal zur Offense, weil immerhin haben wir auch ein paar Punkte gemacht, das sollten wir auch nicht vergessen. Klar, Mixon haben wir ja schon gesagt, der hat seine Touchdowns natürlich gemacht. Browning, sie hat sich auch von der frühen Turnover, die sehr dumm war, auch gut erholt. Brutal gutes Spiel. Ich war froh, dass ich mal ein Lebenszeichen mit Charlie Jones gesehen habe. Der war ja lang angeschlagen. Jetzt hat er dieses Spiel mal auch mal ein bisschen Action gesehen. Freut mich persönlich wirklich tierisch. Knappe 50 Yards gemacht. Josivasch, da haben wir, glaube ich, wirklich einen gefunden. Zwei Touchdowns.
Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Auf Twitter gab es, glaube ich, von Joe Goodberry eine Liste von Rookie-Receivern, die in ihrer Karriere, in ihrer ersten Saison mindestens 4 Touchdowns gefangen haben. Und das war eine Liste mit quasi nur guten und bekannten Namen. Und Joshua ist da jetzt halt auch drauf. Also kannst du jetzt davon halten, was du willst. Aber
da muss man,
fand ich einfach spannend.
Da muss man jetzt mal einen Hut ziehen vor unserem Wide Receiver Coach Troy Walters, dass er das packt mit einem Receiver von fucking Princeton. Also, ich hab's ja schon gesagt, Princeton, da wird Football in der Pause gespielt.
Aber für einen Princeton Guy ist er ganz schön tätowiert.
Princeton East End oder so.
Ja, also
das Ghetto-Viertel der Physik.
Genau, also nur damit alle nochmal Bescheid wissen: Princeton ist ein Ivy League College, also gehört eigentlich zu diesen Elite-College wie Harvard und Yale. Also die spielen zum Beispiel in einer Liga Football und du hast da, ja, die sind halt nicht für ihre Athleten bekannt, diese Universitäten.
Ja, eher so dafür, dass du fünfstellig im Jahr bezahlen musst, Minimum, dass du hin darfst.
Semester, glaube ich, war das.
Ja, oder sogar im Semester, absolut, ja. Ivy League.
Ich finde es schon spannend mit Joshuas, weil seine 4 Touchdowns, 2 kommen bei Scramble Drills zusammen und 2 waren jetzt in diesem quasi Wegwerfspiel und ansonsten macht er 110 Yards, also seine Rolle ist nicht riesig, fängt aber diese 4 Touchdowns, ist einfach eine interessante Statline, die er dieses Jahr hingelegt hat für einen Receiver, von dem wir eigentlich kaum Snaps erwartet haben und am Ende hat er quasi keine Yards, aber 4 Touchdowns ist schon faszinierend.
Ja, aber das ist halt auch, warum er gedraftet wurde. Ne? Er hat halt ein riesiges athletisches Upside. Vor allem, er ist auch ein Big-Body-Receiver, das kommt auch noch hinzu. Ich sehe das Spiel von ihm aber auch trotzdem kritisch, weil er hatte einige Drops gehabt nach dem Hit. Auch der Touchdown hat er zwar noch im richtigen Moment, also hat er richtigen Moment festgehalten und beide Füße dran gehabt, aber im Hit danach hat er den Ball fallen lassen. Wenn das in zum Beispiel First Down wäre, dann wäre es ein Incomplete Pass gewesen, vielleicht in einer wichtigen Situation, und daran muss er halt auch arbeiten. Also das ist jetzt kein, ist immer noch ein Rohdiamant und überhaupt, und hat gerade mal ein paar Schleifspuren hinter sich.
Ja. Ja, noch ein Rohdiamanten haben wir ja, dann haben wir, glaube ich, die Rookies ja bald schon alle durch. Ein paar fehlen schon noch. Chase Brown hat fast gleich viele Snaps gesehen wie Mixon. 43 Yards draus gemacht. Aber ja, ich glaube, er hat schon gezeigt, dass wir in der Zukunft schon mit rechnen können, dass wir ihn häufiger sehen.
Ja, also mal seine Jahresstatistiken sind 44 Attempts und 180 Yards. Natürlich kam die Verletzung Anfang des Jahres dazu, und dass man ihm vielleicht das noch nicht so zugetraut hat oder ihn langsam heranführen wollte. Aber er ist shifty, er ist ein Change of Pace Back, genau das, was wir brauchen. Und das ist das, was ich vorhin ja schon sagte. Ich würde mir gerne mal so ein bisschen geteilte Snaps von beiden sehen.
Ja, gerade wenn man so wirklich so aggressive Defenses sehen, diese Counterplays mit ihm, diese Delays, die wirken so gut. Und außer bei seinen 27 Yards war das Rush. Was der um Leute rumkommt, Wahnsinn. Also Speed pur. Haben wir jetzt alle Rookies durch, ansonsten sagen wir. Also nicht, dass wir irgendeinen ausschließen. Ich glaube, Miles Murphy müssten wir noch was erwähnen.
Charlie Jones. DJ Ivy ist aber noch verletzt.
DJ Ivy, kann man sagen, der hat ja gut begonnen, hat ja auch in der Rotation Snaps gekriegt, dann natürlich diese bittere Verletzung mit dem Kreuzbandriss. Da bin ich mal gespannt, wie der zurückkommt und ob er nochmal angreifen kann.
Und den Punter. Haben wir ein Wörtchen zu. Aber das ist dann vielleicht eher was für die Saison-Review-Folge, als für die Folge heute.
Ja. Wobei ich fand, jetzt aufs Spiel bezogen, hat es so ein bisschen seine Karriere wiedergespiegelt, jetzt zumindest in seinem Rookie-Jahr. Da waren ein paar Punts dabei, wo du dich gefragt hast, warum? Wieso platzierst du ihn dahin? Wieso machst du ihn so kurz? Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur das ist, was er sicher kann, oder ob unsere Coverage nicht mehr kann. Und dann hat er einen, hat er ja nochmal so, glaube ich, rausgehauen, der knappe 60 Yards ging. Ich denke mal, der wird aber nochmal Konkurrenz bekommen in der Offseason.
Ja, da wird Cat Buddy auf jeden Fall gesigned. Also, das musst du auch machen. Also, führt kein Weg dran vorbei.
Okay. Dann bin ich mal gespannt, wie es dann in der Offseason dann für uns weitergeht. Leider ist ja die Offseason noch nicht für die ganze AFC North eingetreten. Die anderen drei haben es ja tatsächlich reingepackt. Ich fasse es halt nicht. Ich meine, okay, Ravens, Hut ab. Viele Verletzungen gehabt. Trotzdem alles ausgeglichen, 13 Wins. Das kannst du nicht faken. Ich hoffe trotzdem, dass sie im ersten Spiel rausfliegen. Browns, ja, wurden von der Defense getragen. Wenn du das mit, glaubst, was 5 Quarterbacks machen kannst, hast du ein starkes Team.
Das ist doch fucking Joe Flacco jetzt.
Also aber die fucking Steelers. Die fucking Steelers. Ey, come. Die wissen doch selbst nicht, wie sie da hängen. Das ist auch wie, du gehst aufs Schützenfest einsaufen und plötzlich wachst du irgendwie in der Nobel-Disco in der VIP-Lounge auf und fragst, wie bin ich hierher gekommen?
Also wenn du das machst, ne, dann Respekt. Also das ist eher, dass du von der Nobel-Disco besoffen nachher auf dem Schützenfest landest. Das kann ich verstehen.
Nein, ich würde mich bei beiden fehl am Platz fühlen.
Ja, aber um das mal eindeutig zu sagen. Wie ist es bei den Steelers? Man muss es sagen, die haben eine schlechtere Offense gesamt auf die Saison gesehen als wir. Aber die zweitbeste Defense der Division, was Punkt erlaubt angeht. Und sie schaffen es halt, also ich glaube, die eindeutigsten Siege hatten sie gegen uns und der Rest war so ein Hin- und Her-Gewurschtel, wenn ich das jetzt richtig noch zusammenkriege. Und das ist aber auch das System Steelers seit Jahren ja eigentlich schon, auch mit Roethlisberger die letzten Jahre. Die Defense hält die Gegner so bei so wenig Punkten und die Offense macht gerade so genug, auch durch gute Defense-Position, um das Spiel zu gewinnen.
Ja.
Aber das hast du bei den Steelers ja seit Jahren schon. Eigentlich ist es die Defense Front, die das ganze Team trägt und das über Jahre hinweg. Schon.
Wären die Steelers ein Flugsaurier, würden sie jagen, indem sie sich von hoher Höhe auf irgendein unwissendes Opfer herabfallen lassen, um es mit ihrem eigenen Körpergewicht zu erschlagen. War das jetzt zu abstrus?
Auf was für eine Analogie willst du hinaus?
Ich habe keine Ahnung, ich bin müde und sollte ins Bett. Ich weiß nicht mal mehr, was ich gesagt habe.
Es ist für mich eher so das Bild von irgendeinem Clown in einem Comic, der auf die Fresse fliegt und dabei was Gutes auslöst.
Kennt ihr dieses statt Meme?
Statt das, was er eigentlich wollte.
Kennt ihr dieses Meme von dieser Spezialeinheit, die so an so einer Häuserecke so in Deckung gehen und inzwischen drin ist der Clown? Ja, genau das ist Steelers in den Playoffs.
Man muss auch sagen, ihr bester Defense-Spieler ist ja
Watt.
Ja, ist ja Watt und kaputt, der ist ja verletzt, mindestens 2 Wochen. Er wurde zwar offiziell noch nicht rausgeruht, aber der wird nicht spielen.
Ja.
So, und dann wird eine ganz kurze Geschichte gegen Buffalo.
Ja, muss man jetzt an der Stelle auch mal leider Watt beglückwünschen zur Sackzone. Die hat er sich noch geholt. Er hat 2 Sacks gemacht. Hendrickson hatte jetzt, glaube ich, einen halben angerechnet bekommen. Schade, kann man nichts machen.
Ich habe gelesen, dass wenn du diese komischen Halbsacks rausnimmst, dass beide gleich viel Sacks haben. Also wenn du wirklich... Also,
ja, wenn du ein halbes Dutzend Holding-Penalties von anderen Spielern unserer Defensive Line abziehst, hat Hendrickson auch nochmal 6 Sacks mehr.
Ja, aber diese Halbsacks sind ja wirklich so eine Diskussion, weil das etwas ist, was von der NFL eingeführt wurde, um irgendwie die Statistiken zu verschönern. Und viele sind ja nicht gerade begeistert davon. Und ja, jetzt in der offiziellen NFL-Statistik ist jetzt Watt halt besser, aber für mich ist Hendrickson auch gut oder besser oder gleich gut, keine Ahnung.
Mir ist es nicht so wichtig. Ich fände es aber geiler, wenn sie Pressures als wirklich so gehighlightete Statistik mal aufnehmen würden und nicht nur Sex. Ja. Weil Pressures sind viel mehr wert als nur Sex. Einfach mal meine 2 Cent. Gegen wen spielt die Bande eigentlich? Ich glaube, Cleveland muss gegen Houston.
Genau,
und
Buffalo. Die spielen gegen Buffalo.
Also, Houston gibt mir Vibes. Houston gibt mir Vibes. Und so ein bisschen eine überraschende Saison von uns, die auch länger war, als wir gedacht hatten. Und ich fände es geil. Ich würde es ihnen wirklich gönnen, muss ich sagen. Also wenn Houston irgendwie Cleveland schlägt, ins Rollen kommt, oh, das wäre eine coole Story.
Seien wir mal ehrlich, das sind für alle Teams, die gegen die AFC noch spielen.
Absolut.
Jetzt hör doch mal auf hier, meine Argumente zu untergraben. Ja,
und vor allem Chiefs wollen wir eh auch nicht. Und dann bleibt quasi noch Dolphins und Buffalo. Bills. Und
ja.
Ja, also Texans. Buffalo ist mein persönlicher Favorit, also für die cheere ich jetzt in den Playoffs so ein bisschen, weil ich sie halt mag.
Dito.
Aber Houston natürlich auch eine schöne Story und weil mir auch hier die Michael Ryan sehr sympathisch ist, der neue Headcoach von denen. Deswegen, aber solange sie irgendwelche AFC North Teams raushauen, sind mir auch alle Teams sind mir viel wert, wenn sie AFC North Teams raushauen.
Die können sie gerne im 48-0 raushauen. Ich würde es genießen. Da würde ich mal wieder Popcorn machen. Genau, Pittsburgh muss gegen Buffalo ran, hast du angesprochen. Ich hoffe, Buffalo verpasst den einen Einlauf, dass es aus den Ohren rausquillt. Andreas, siehst du es auch so?
Ich habe keine wirklichen Gefühle mehr. Also ich schaue natürlich gerne Playoffs für einfach, weil es da guten Football gibt und das Spaß macht.
Nee, die Wildcard-Round ist bekannt für nicht guten Football.
Und,
Digga, du klingst wie Emo.
Einer meiner engsten Freunde, Steelers-Fan ist, aber ach, keine Ahnung, also.
Du klingst wie Emo-Metal, meine Fresse, hey.
Das ist so, ach, wie heißt die Band? Ach, mir fällt es gerade nicht ein.
Tokyo Drift.
Nee, ist keine Emo-Metal-Band, ist so eine, ach, ich find's raus, wenn ich meine Spotify-Playlist aufmache, gib mir ein paar Minuten.
Ach, du liebe Zeit. Minuten.
Ja, ist ja egal. Ja, Playoffs, ich hätte lieber die Bengals. Und jetzt, wenn wir so im Nachhinein draufschauen, kann man sagen, ein Sieg mehr gegen die Chiefs hätte wohl gereicht.
Ja,
oder?
Ja, hätte es. Also Stand heute hätte es gereicht. Man muss dazu sagen, wir sind das beste 9-8-Team aus der AFC. Wir sind auf Draftplatz 18. Das heißt, wir sind das beste Team, was nicht in den Playoffs gelandet ist. Und das macht die Sache dann noch ja, wieder ärgerlicher. Und wenn man das mal wieder mit der NFC South vergleicht, da ist ein anderes Team mit 9-8 Division-Sieger geworden.
Ja.
Und das ist natürlich doppelt frustrierend, dass das Team in den Playoffs ist und wir, die ja, also wir haben es eigentlich auch nicht verdient, über die gesamte Saison Playoffs zu spielen, davon mal abgesehen. Aber trotzdem, dann sind da wirklich Teams, die noch schlechter waren als wir und sind in den Playoffs.
Ja, aber ich freue mich so ein bisschen für Baker Mayfield, das gönne ich ihm von Herzen, nach dem, was er in Cleveland durchgemacht hat.
Das gönne ich jedem Browns Quarterback außer Lord Voldemort. Und,
Achso, ich meinte vorhin eben Linkin Park.
Aber es war ja kein Emo. Link,
ja, das war Chemo, das ist Nu Metal.
Ja,
krieg mal deine Subgenre
von der Kontrolle. Die haben so mit zum Beispiel Numb ist so genau der Vibe, den
ich verspüre. Als nächstes bezeichnest du Behemoth noch als Black Metal, oder was hier?
Steven, ich weiß, du bist passionierter Metalhead. Ich will dich da nicht in deiner Leibspeise beleidigen.
Leibspeise? Ja, nee, also Alben fresse ich nicht. Ich genieße ich anders. Aber bleiben wir mal beim Sport, ansonsten drift ich ab. Ja, die Ravens haben spielfrei, haben sie sich leider verdient. Gegen wen können die denn wann?
Werden auf jeden Fall nicht gegen Kansas oder Buffalo spielen in den Playoffs. Also erst im Championship Game. Das ist das Einzige, was feststeht. Sonst von 4 bis 7 können sie gegen Gegner
einfach
kriegen.
Den schlecht geranktesten verbleibenden Seed, oder?
Ja, so stimmt. Ja, okay, das ist leider nicht mehr so einfach vorherzusehen. Okay. Bin ich gespannt, wann den Ravens die Puste ausgeht. Das muss ja irgendwann mal sein.
Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir nochmal zu Bengals News kommen.
Ach komm, okay.
Ja, die Bengals sind interessant in einem Bengals-Podcast.
Ja, das ist
Breaking News.
Ja, Breaking nicht, aber einmal, es gab wieder mal den sogenannten Black Monday, der war noch relativ ruhig. Sind erst 3 Coaches entlassen worden zum Saisonende, was hat mich ein bisschen gewundert, aber sind tatsächlich nur 3. Und zwar, wie heißt er nochmal? Mike Vrabel ist entlassen worden.
Mhm.
Die Titans haben angefragt nach Brian Callahan.
Brian Callahan hat jetzt schon, glaube ich, 3 Anfragen. Panthers, Titans und was war das? Chargers. Genau.
Und die Panthers posten neben stattdessen das Bild von Dan Pitcher.
Genau. Die Panthers ist gleich der erste Mistake passiert. Das passt zu Trapper, dass sie den Quarterback-Coach als Bild genommen haben, als sie offiziell verkündet haben, dass sie nach Brian Callahan angefragt haben. Das geht schon mal gut los.
Adam Schefter ist es doch auch nochmal passiert. Also ich meine, dass jetzt die Neuigkeit zu, dass die Titans angefragt haben, die erste mit richtigem Bild war. Aber egal.
Schon ein bisschen ein Armutszeugnis. Aber ja gut, wenn der Praktikant schnell was zusammenklicken soll und keine Ahnung hat.
Genau. Rechnet ihr ihm Chancen ein oder nicht?
Sagen wir es mal so.
Weil das ist die entscheidende Frage, ob wir Dan Pitcher als OC bekommen oder nicht.
Also,
ich gehe davon aus, dass nächstes Jahr Dan Pitcher OC ist bei uns.
Ja, also ich würde sagen, Brian Callahan hat gute Chancen. Liegt aber auch daran, dass die NFLPA ihn oder die Mitglieder davon haben, Brian Callahan als den in ihre Top 5 Offense Coordinator gewählt dieses Jahr.
Stimmt.
So, und das ist natürlich auch eine Auszeichnung. Und wir wissen ganz genau, die Leute wollen, viele Owner wollen Player-Coaches haben, also die gut mit ihren Spielern kommunizieren wollen. Die wollen weg von diesen generell
Drill Sergeant.
Ja, genau, ja. Drill Sergeant oder den General so ein bisschen, die eben halt für junge Spieler oder junge Quarterbacks brauchen. Was Kellen natürlich gezeigt hat, dass er mit jungen Quarterbacks arbeiten kann. Und das ist ja die Aufgabe zum Beispiel bei den Panthers gerade. Mit einem jungen Quarterback arbeiten, das gilt auch für Tennessee mit ihrem Rookie-Quarterback. So. Also ich glaube, die Chargers ist es unwahrscheinlich, weil die wollen eigentlich einen erfahrenen Headcoach haben, das waren die Berichte zum Ende des Jahres. Aber unwahrscheinlich ist es natürlich auch nicht. Ja. Also ich würde sagen, jetzt dieses Jahr ist es 50-50 bei ihm. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit letztem Jahr, da war es nur eine Anfrage aus Denver und jetzt sind es schon drei. Und wir wissen ja auch noch nicht, welche Teams noch weiter entlassen werden. Patriots werden erst nächste Woche entscheiden oder Ende der Woche. Und bei den Playoff-Teams könnten auch noch so ein, zwei Coaches fliegen.
Ja, und Seahawks ist ja jetzt auch offen. Kam ja gerade rein. Ich weiß nicht, in welche Richtung die gehen werden in Sachen Coach. Da weiß ich es auch nicht. Vorstellbar, wenn sie diesmal offensiv gehen wollen statt defensiv. Von der Coaching-Ausrichtung ist Callahan auf jeden Fall einer der großen Kandidaten, finde ich.
Aber muss auch sagen,
ich glaube, Callahan wird nicht der attraktivste Kandidat für die Teams sein, aber gerade so ein Team wie die Panthers oder jetzt auch Seahawks mit irgendwie älteren QBs und so, die müssen wahrscheinlich schon ein bisschen schauen, was für Kandidaten sie überhaupt kriegen können.
Ja, ich sag mal, die Panthers sind gerade das unattraktivste Team der Liga, allein durch Trapper, den Owner. Und
da hast du ja nichts. Die haben ja ihre ganzen Picks jetzt erstmal weggetradet.
Genau, also es ist, du musst, natürlich ist es auch eine Chance als HC da zu zeigen, dass du mit geringen Mitteln viel erreichen kannst. Und deswegen ist es für die, ich sag mal, B-Kandidaten, also die jetzt nicht Top-Favorit sind auf dem Headcoaching-Posten, trotzdem attraktiv, um zumindest da die Chance zu haben, ein HC zu werden. Um auch zu zeigen anderen Teams, wenn das hier nicht klappen sollte, ich bin weiterhin verfügbar.
Das Spannende ist ja, Lou Anarumo, der letztes Jahr fast der Head Coach der Cardinals gekommen wäre, zu ihm gab es bis jetzt gar keine Anfragen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Defense dieses Jahr eher underperformed hat. Aber über ihn habe ich ja zum Beispiel auch mal im RTL-Radio gesprochen. Er scheint bis jetzt noch nicht wirklich interessant zu sein oder Interesse zu, wie sagt man, hervorzurufen. Ist mir auch recht, wenn der nochmal ein Jahr da bleibt.
Ich auch, und zwar aus dem Grunde auch, weil die Defense ist nach für ihn gebaut worden, also das Spielermaterial ist nach ihm gebaut worden und da muss man gucken, wie schnell man da so ein Turnaround schaffen kann, wenn ein neuer Koordinator auch da ist. Ja.
Ich glaube, viele Probleme in der Defense haben daran gelegen, dass du wenig erfahrene Spieler in der Secondary hattest. Viele neue, viele athletische, ja, aber die Kommunikation hat oft nicht gepasst. Leute wussten nicht, was ihre Rolle war. Coverage-Fehler. Das kriegst du hin, aber es dauert eben. Und ich glaube, ein Rumor hat es ja auch selbst so ein bisschen gesagt, in der Zukunft wird das eine richtig gute Gruppe, aber die Zukunft ist jetzt. Das war sein Dilemma. Jetzt hat er ein paar Monate, bis die Zukunft wieder losgeht.
Gut. Und als zweite Nachricht in diesen ganzen Sachen wurde der Bengals, ich muss mal sehen, was, ich muss mal kurz den, seine offizielle Betitelung raussuchen. Genau, Senior Personal Executive Trey Brown wurde von den Raiders angefragt für den GM-Posten.
Ein wenig überraschend. Ich glaube, der war vorher bei den Patriots.
Genau.
Genau, hat jetzt bei uns quasi, ja, schätze ich mal, seinen Lebenslauf erweitert. Und
er wird halt gelobt für das gute Teambau oder dass er eben halt mitgewirkt hat an diesem ganzen Teamaufstellung um Joe Burrow herum. Deswegen ist da das Interesse an ihm auch geweckt worden.
Ist er natürlich auch ein interessanter Posten da in Las Vegas, diese Franchise zu etablieren, gerade für einen GM, wo du ja mehr zu tun hast als nur dieses Spielerpersonal, ist das bestimmt ein mega spannendes Projekt. Also mussten die Daumen drücken, auch natürlich, wenn wir ihn verlieren würden. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
Ja, das war's
aber ansonsten,
von den Bengals, die von anderen Teams begehrt werden, von den Executive oder von Coaches und Managern.
Genau. Ich glaube, wir sind dann auch durch für heute.
Also was man noch sagen kann, die Bengals selbst haben, oder zumindest Zach Taylor hat gesagt, dass er keine, also sofern nicht irgendwelche Kandidaten gehen, aufgrund von anderen Opportunities, eben weil sie Headcoach-Jobs bekommen oder irgendwie Dan Pitcher, der OC, sonst wo werden wird, wird es wohl keine Neubesetzung des Staffs geben. Das heißt, dass auch zum Beispiel der O-Line-Coach Frank Pollack bleiben darf, der ja viel diskutiert wurde. Und also man scheint da auf Kontinuität zu setzen, trotz jetzt der eher schlechten Saison oder beziehungsweise, ja, schlecht kann man nicht sagen, aber trotz des Verpassen der Playoffs. Einverstanden oder nicht?
Ja.
Ja. Wir haben eine wichtige Nachricht, gerade wo du jetzt O-Line ansprichst, fast vergessen. Und zwar Ted Karras ist tatsächlich zum Walter Payton Man of the Year in der NFL gewählt worden.
Und er hat nur den Fanvote gewonnen, nicht die...
Ja, den Fan, ja, den Fanvote. Richtig.
Das ist noch nicht aber die endgültige Trophy.
Ja, ich finde, das ist irgendwie so das, was zählt.
Mit einem record-breaking amount of votes, also.
Genau, richtig. Das record-breaking, also man merkt echt, wie wichtig er inzwischen in Cincinnati, nicht nur, also jetzt nicht als Spieler, aber so als Mitglied der Gemeinde dort, also als ist, was für ein Standing, der da hat, was für eine Rückendeckung auch aus der Bevölkerung und das ist schon wirklich beachtlich und da muss man Hut für ziehen und deswegen sage ich, das ist auch mehr wert, weil alles jetzt, was danach kommt, ist so ein bisschen auch Politik, wie es halt überall ist, aber das war wirklich eine Liebesbekundung der Stadt und das hat mich so ein bisschen stolz gemacht.
Endlich kann man Twitter wieder anschauen.
Ja, also Twitter war teilweise schon wirklich voll davon. Das war schon krass. Nun sind wir durch, oder? Haben wir diesmal noch was vergessen? Nee,
wir können jetzt nochmal teasern. Wir werden demnächst noch die normale Season-End-Folge aufnehmen. Mit ein paar Awards auch. Und ja, die wird dann, ich denke mal, in der laufenden nächsten Woche erscheinen.
Ja, hoffen und wie es für den Rest der Offseason aussieht, schauen genau, wir dann.
Genau. Also wir genau, da wir reviewen die Season. Wir werden natürlich ein bisschen auch dann schon mal in Richtung Draft dann schielen, wenn es dann soweit ist. Wir werden auch mal dann zwischenzeitlich mal Pausen machen, weil es einfach nichts zu berichten gibt. Die Free Agency werden wir natürlich dann auch aufgreifen, noch bevor die ganze Draft-Geschichte losgeht. Ich bin heute all over the place, merkt ihr es? ja, also ihr hört auf jeden Fall von uns und da, das werden wir noch genauer ankündigen, wie das dann ausschaut, wie es geplant ist. Danke, falls ihr es bis hierher geschafft habt. Falls ihr im Bett liegt und schon fast schlaft, macht das Handy aus. Und dann bedanke ich mich bei dir, Andrea, bei dir, Thomas.
Und wie bei dir, Steven.
Danke dir.
Zu viel der Erbe.
Danke fürs Zuhören. Aus dem Dschungel raus, oder?
Good fight, good night, fuck the Steelers. Und Andrea, ja, du darfst wieder ins Bettchen.
Jodi, hoi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Fuck the Steelers, go Bills.
Tschüss.